Ja, guten Abend. Ja, das ist wohl wahr. Wir brauchen unseren Herrn und ich brauche dich alle Zeit. Und bin irgendwie mit dem Psalm 105 ein bisschen, ja, nicht überfordert, aber sieht mir schon schwierig aus. 145 Verse hat dieser Psalm und die wollen wir heute alle durchgehen. Und bevor wir damit beginnen, bitte ich auch aufzustehen, ich will noch beten. Unser himmlischer Vater, ich danke dir für deine Liebe, für deine Gnade und für deine Treue. Und danke, dass du unser Herr bist. Danke, dass du überall stehst und alles in deinen Händen hältst. Und danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, mit dir leben dürfen. Danke, dass du uns gesucht und gefunden hast. Und danke, dass wir auch so zusammenkommen dürfen, als Gemeinde, als Geschwister, um dein Wort zu betrachten. Und schenk, dass wir daraus lernen und danach auch leben. Ich bitte, dass du uns segnest. Ich will dich loben und preisen, weil du es wert bist. Amen. Ja, wie gesagt, wir haben einen Psalm, der es beschreibt oder der es ausruft, den Herrn zu loben. Victor hat es schon betont, hat er wahrscheinlich gelesen, den Psalm 105. Es ist ein Psalm, der nach den kurzen Psalmen jetzt kommen ein paar längere Psalmen. Spurgeon sagt, es gibt kurze Lieder, kurze Gebete, die eigentlich sehr gut für eine Versammlung geeignet. Dann gibt es aber auch längere Lieder, längere Psalmen, die eigentlich mehr persönlich sind für ein Kämmerchen. Ja? Wenn wir zusammen sind, sind kurz angesagt, Gebete, Lieder, und wenn wir dann wirklich uns mit dem Herrn die Gemeinschaft pflegen wollen oder auch sich vertiefen wollen, so, brauchen wir etwas mehr Zeit. Und so ist der Psalm 105 heute dran und der hat es in sich. Und ich hatte ihn so gelesen und dachte, interessant, Psalm 105, der ist aber auf jeden Fall an Israel gerichtet. Hier ist keine Andeutung, kein Zweifel, dass es nicht an Israel geschrieben ist. Und dann neigen wir vielleicht auch, ja, den abzutun. Wir sind ja nicht Israel, wir leben nicht in der Zeit. Die Geschichte war mal, ist es nicht unsere Geschichte und wir sind ihn so, können wir den abtun und da irgendwie weitergehen, wo es uns betrifft oder uns erbaut. Es ist ja wirklich, wenn wir dann später nach den Versen 6, es geht um die Geschichte. Israels Anfänge, er fängt an mit Abraham und bis Josua sogar, ja, bis Einzug in das verheißene Land. Diese Spanne haben wir heute, müssen wir heute betrachten oder dürfen wir. Und dann ist für mich auch ein bisschen schwer, was nimmst du für dich heute? Aber diese Verse, die Anfangsverse, die sind eindeutig, dass es auch uns betrifft, dass wir, die wir Kinder Gottes sind, ihn loben und preisen sollen und gedenken sollen, was der Herr an uns getan hat. So wie die Israeliten damals, es geht ihnen damals, die Israeliten jetzt schon im verheißenen Lande sind und leben und nach diesem Psalm und nach der Auslegung, die ich gelesen habe, sind der Kommentatoren der Meinung, dass es ist etwas lau geworden ist. Die Generation, die jetzt in Israel lebt, die sind weit weg vom Auszug, die haben das nicht erlebt, wie der Herr durch Wunder durch die Wüste geführt hat, auch in Ägypten befreit hat, wie die versklavt waren, dann frei wurden. All die Geschichten, die sind vergangen. Und jetzt ist so eine Phase, wo es so selbstverständlich ist, ja, wir sind ja auserwähltes Volk, die Menschen neigen, laut zu werden. Ja, Gott an unserer Seite, ja, gut, ja. Und dieses, kennt ihr das Gefühl, ne? Und einer beschreibt das so, trifft sehr oft auch, sehr oft, die Christen, die im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Na ja, gut, ich habe den Glauben sozusagen bekommen und ja, bin ein Christ. Es musste so sein oder ist auch nicht schlimm, ist ja gut. Dieses dieses Lauer oder dieses Gemütliche, kann man auch sagen. Und das packt uns nicht mehr. Wir sind nicht mehr so dankbar. Und das ist für uns auch nicht mehr so ein Geschenk. Oder dieses Feuer brennt nicht mehr in uns. Wir nehmen das für selbstverständlich. Und das ist eine Gefahr. Und in dieser Gefahr befinden sich die Israeliten. Und dieser Schreiber, man denkt, dass es ist, vielleicht hat es David geschrieben oder auch auf Befehl von David hat Asaf es geschrieben. Aber genau diese ersten 15 Verse finden wir in 1. Chroniker auch genauso wörtlich beschrieben. Als David, 1. Chroniker 16, Verse 8 bis 22, ist das so beschrieben wie hier auch die ersten 15 Verse. Das ist ein Davids Lied, als er die Bundeslager nach Zion, nach Jerusalem gebracht hat. Und da freut er sich und da entsteht dieses Lied. Die ersten 15 Verse sind genau identisch mit dieser, wörtlich. Und hier meint man so, dass weil die Lauer da ist, weil die es mehr, nicht mehr so schätzen, Gottes Volk zu sein, schreibt Asaf oder David, so meint man, dieses Lied und fordert sie auf, wieder zu denken, wie Gott sie geführt hat, wie Gott sie ihnen gnädig war, wie Gott Wunder getan, an die vielen Wunder, die er an ihnen getan hat, dass sie es nicht vergessen und dass sie neu den Herrn loben und preisen, ihm danken. Diesen Psalm müssen wir eigentlich mit dem Vorwissen betrachten. Wir müssen eigentlich die Geschichte Israels kennen. Weil die hier so kurz zusammengefasst ist, müssen wir die Hintergründe kennen. Ich denke, wir kennen die alle. Ja? Ich denke, wir mögen auch die Geschichte, die Gott mit Israel geschrieben hat. Oder nein, mögen wir die nicht. Ich meine ja. Bitte? Frage, aber die muss mit Ja beantwortet werden. Ich weiß, dass ich sehr oft das Lügenrede bin. Ich verrate jetzt ein bisschen viel. Aber ich bin nicht so ein Leser. Ja? Ich war sogar Mitälteste hier. Ja? Aber das Lesen fällt mir schwer. Ja? Ich höre gerne, ich frage und alles Mögliche. Aber Lesen ist, ja. Ich habe die Bibel zigmal angefangen zu lesen. Ich habe die durch, ich habe ein paar Mal durch. Aber das Erste war für mich schwer. Ich denke, ja, jetzt liest du die Bibel durch. 1. Mose, ruckzuck bin ich durch. Ja? Interessant, wie Abraham berufen wurde, wie die Bünde geschlossen wurde, alles. Und dann bei Chronik oder wo auch immer bleibst du stecken und dann nach ein paar Jahren fängst du von Neuem an. Aber das war nur vorweg, dass wir die Geschichte Israels kennen sollten, wenn wir diesen Psalm betrachten wollen. Und jetzt will ich die ersten 6 Verse lesen, die eigentlich den Hauptkern diesem Psalm sind. Ja, Vers 1. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen laut aus, macht unter den Völkern seine großen Taten bekannt. Ich lese aus der Genfer Übersetzung. Singt und musiziert ihm zur Ehre, sprecht von all den Wundern, die er getan hat. Seid stolz, dass ihr seinen heiligen Namen kennt und anrufen dürft. Von ganzem Herzen sollen sich alle freuen, die den Herrn suchen. Ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke. Kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe. Erinnert euch an die Wunder, die er getan hat, an die erstaunlichen Zeichen, die er geschehen ließ und an die Urteile, die er sprach. Lasst euch sagen, ihr Nachkommen Abrahams, seines Dieners, ihr Nachkommen Jakobs, die Gott auserwählt hat. Ja, der Psalm wird auch so beschrieben, Überschrift, Lob Gottes für seine Heilstaten in Israels Frühzeit. Die Israeliten sollten den Herrn danken und loben. Ja, das ist ein Aufruf sofort im ersten Vers, dankt dem Herrn und ruft seinen Namen an. Verkündige sein Tun unter den Völkern. Das ist eine Aufforderung, dass die Israeliten es nicht vergessen, den Herrn zu danken für all die Wege, die er mit ihnen gegangen ist, für all das, was er an sie getan hat. Und dieser Dank, dieser Lob ist so entscheidend für einen Christen auch heute. Wenn ein Mensch dankbar ist und bereit ist, dem Herrn zu loben, dem Schöpfer und dem Gott, den Erlöser, der ihn erlöst hat und zum Kind Gottes gemacht hat. Das ist jetzt eigentlich auch selbstverständlich, wenn wir es nehmen, dass wir einst tot waren, wie Epheser sagt, jetzt dürfen wir leben. Jetzt sind wir lebendig und jetzt leben wir. Ist es eigentlich fast selbstverständlich, dass wir voller Dank sind, dass wir ihn loben und preisen. Und so sollten die Israeliten das machen. Und Gottes Treue, Gottes Wesen, Gottes Eigenschaft verkündigen. Wenn wir die Geschichte Israel so rübergehen oder sagen, es ist nicht für uns, so berauben wir uns eigentlich Gottes Eigenschaften. Hier wird Gott, offenbart Gott sich in seiner Schönheit, in seiner Macht, in seiner Souveränität. Hier lernen wir Gott kennen. Und so sollten die Geschichte Israels uns sehr wichtig sein. Und gerade wie er treu zu seinem Wort steht, zu seinem Wunder und zu seinen Zeichen und hauptsächlich auch zu seiner Treue. Er ist treu in seinem. Er hat versprochen, sein Volk zu führen, mit seinem Volk zu sein, und er macht das, tut das auch. Und so, wenn wir jetzt weitergehen, die weitere Verse, wenn wir die Geschichte anfangen, so ist das, dass der Psalmist ihnen zeigt, wie Gott die Bünde geschlossen hat und wie Gott zu diesen Bünden auch steht. Wenn Gott es versprochen hat, wenn Gott das ausgesprochen hat, so ist das fest im Felsen fest gemeißelt, sagt man. Und so ist er treu. Und wenn wir jetzt die Menschen uns betrachten, unsere Israeliten, ja, werden wir im Psalm 106 jetzt betrachten. Die Psalm 105, 106 gehören zusammen. Hier wird Gottes Größe beschrieben. Im Psalm 106 wird das Volk ein bisschen beschrieben, wie er treu ist, wie das Volk sich verhält, ja, Israeliten. Und jetzt in den ersten Versen ruft er auf, ganz deutlich, dass die Israeliten, das wurde ja im Tempel gemacht und wo auch immer, oder wenn die gewandert haben, sind, dann haben die Lieder gesungen. Und die sollten von Herzen, das soll von Herzen geschehen, dass sie ihn rühmen und ihn anrufen. Und er sagt, sucht mich. Es ist eine Aufforderung für die Israeliten, ihn zu suchen. Und wir müssen immer wieder dann parallel ziehen und uns an ihre Stelle stellen. Und auch wir sollen den Herrn suchen und auch wir sollen an seine Wunder gedenken, an seine Treue. Und hier ist so interessant, dass er sagt, die den Herrn suchen, sollen sich freuen. Ist das so, wenn wir den Herrn suchen, freuen wir uns? Erfahren wir Freude? Ich denke, da ist der Psalm 119 und Vers 126 sehr wichtig. Ich freute mich auf sein Wort wie einer, der große Beute macht. Wenn wir den Herrn suchen, wenn wir den Herrn mit ihm Gemeinschaft haben, werden wir uns freuen, werden wir große Beute machen. Sind die nicht leere Worte, die der Herr hier uns ausgesprochen hat? Ich dachte, das Bild, ein Jäger freut sich immer, wenn er eine Beute macht. Und so sind wir aufgefordert, in sein den Herrn zu suchen in seinem Wort. Natürlich werden wir ihn in seinem Wort finden und dann werden wir beschenkt. Und so sollten die Israeliten den Herrn, seinen Namen und in den Herrn suchen mit Freude. Ja, hier im Vers 4 zum Beispiel. Ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke. Kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe. Das ist eine Aufforderung auch für uns, dass wir den Herrn suchen, seine Stärke anerkennen und immer wieder zu ihm kommen. Es reicht nicht, wenn wir kurz eine stille Zeit gemacht haben und dann den Herrn vergessen. Nein, wir sollen immer wieder sein Angesicht suchen und seine Nähe suchen. Und dann, wie ich schon gesagt habe, dass wir uns an seine Wunder erinnern, die er getan hat und die Urteile, die er gesprochen hat. Und jetzt kommen wir dann zu der Geschichte und dann sagt dann Vers 6, lasst es euch sagen, ihr Nachkommen Abrahams. Und wir wissen, dass Gott Abraham berufen hat. Und darum geht es jetzt in Verse 7 bis 12, wie Gott dann Abraham berufen hat und einen Bund mit ihm geschlossen hat. Und diese Verse können wir so beschreiben. Ich werde jetzt immer wieder Abschnitte lesen, damit das nicht so lange, wenn ich den ganzen Psalm lese, dann wir werden trotzdem durchgehen, aber immer wieder in Abschnitten. Jetzt ist der nächste Abschnitt, Verse 7 bis 12. Und da spricht der Herr von der Psalmist, von der Treue Gottes zu seinen Bünden, die er mit den Menschen, mit Israeliten geschlossen hat. Ich lese weiter in Genfer Übersetzung, Vers 7. Er, der Herr, ist unser Gott. Seine Gerichtsurteile ergehen über alle Länder. Immer und ewig wird er sich an seinen Bund erinnern, an das Wort, das er verbindet, erklärt hat und für Tausende von Generationen. Ja, er denkt an den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat und an seinen Eid gegenüber Isaak. Er hat sein Wort zum Gesetz erklärt für ganz Jakob, zum ewigen gültigen Bund für ganz Israel. Als er sagte, dir will ich das Land Kanaan geben, ich habe es ausschließlich euch zum Erbsitz bestimmt. Als sie anfangs ein kleiner Schar waren, nur wenige, die wie Fremde im Lande lebten. Das ist jetzt die Geschichte mit Abraham. Und wir wissen, dass wie Gott Abraham berufen hat in 1. Mose Kapitel 12, er ruft Abraham und sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen will, und in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, und du sollst zum Segen sein. Ja? Und Abraham geht und ist in einem fremden Lande. Und das, wenn wir wieder weiterlesen, da sind ein paar Stellen, wo Gott diesen Bund, diese Verheißung mit Abraham wiederholt. Es ist in Kapitel 13, in Kapitel 15, in Kapitel 22 nochmal, sind diese Bünde beschrieben, wie Gott es Abraham verspricht. Das Land, wo du Fremde bist, will ich dir zum Besitz geben und deiner Nachkommen. Und Abraham ist da oft, in Kapitel 13 schreibt er, ich gehe dahin, mein Knecht, Wie heißt der Knecht? Ist mir jetzt weg, aber. Also der Knecht, der im Hause bei ihm war, der wird das erben. Und ich gehe einfach dahin. Und der Herr sagt, nein, aus deinem Geschlecht wird der Nachkommen, die erweckt werden. Oder, ja, und dann wiederholt er den Bund mit Abraham, wo er da noch opfert. Und der Gott schließt den Bund mit Abraham und sagt, dass er das Land ihm geben wird. Und Gott, wir haben hier gelesen, Gott bindet sich an sein Wort. An den Bund ist Gott gebunden. Und er ist treu in dem und er hält seine Bünde. Und so ist er auch mit Isaak. Und auch mit Jakob, den können wir auch in 1. Mose 26, Vers 23, 25, ist es mit Isaac, wo er den Mund schließt und die Verheißung weitergibt. Und dann an Jakob, 1. Mose 35, Verse 9 bis 12. Das sind die Bünde, die er mit den Männern Gottes geschlossen hat, mit den Patriarchen. Und dann, wenn wir dann weiterlesen, dass er sich an den ewigen Bund hält, steht hier, das sind für ganz Israel, ja. Im Vers 10 lesen wir, er hat sein Wort zum Gesetz erklärt für ganz Israel, zum ewigen gültigen Bund für ganz Israel. Und an diese Bünde hält sich Gott und er ist treu in diesem. Und wenn wir dann so das Alte Testament nehmen, es sind 5 Bünde, die Gott mit den Menschen gemacht hat. Das ist einmal, wenn wir nur für uns als Geschichte oder um zu wissen, für mich war es wieder erfrischend zu wissen, dass es 5 Bünde im Alten Testament gibt, die Gott mit den Menschen geschlossen hat. Das ist der Bund Noah, dann Abrahams Bund, dann der Priesterbund, der Davids Bund und der neue Bund in Jeremia 32. Und das sind die ewigen Bunde, die Gott mit den Menschen geschlossen hat. An die sollte Israel denken und sich freuen und ihn loben und preisen. Und wenn wir jetzt weitergehen, wir müssen auch uns beeilen. In Verse 13, 15 spricht Gott dafür, wie Gott sie, sein Auserwählte, geführt hat. In Verse 13 bis 15 lesen wir jetzt Gottes Bewahrung in den fremden Ländern, im fremden Land. Und als sie noch von einem Volk zum anderen ziehen müssten, von einem König zum nächsten, da ließ Gott nicht zu, dass andere sie unterdrückten. Unterwegs wies er sogar Könige zurecht und sagte: Vergreift euch nicht an denen, die ich mir erwählt habe, untersteht euch, meine Propheten, etwas Böses anzutun. Hier sehen wir Gottes Treue, Gottes Fürsorge für seine Auserwählten. Und für mich war es schon immer interessant, dass Abraham zieht raus und dann kommt Isaac dazu. Und sie sind überall im fremden Lande und sie sind sicher, sie leben sicher. Es steht nirgendwo geschrieben, dass die überfahren wurde und beraubt wurde, sondern umgekehrt. Wenn wir von Abraham lesen, die Geschichte, wo Lot genommen wurde, ja, Lot wurde gefangen, so rüstet er sich mit seinen Knechten und befreit sie. Ja? Und sie leben sicher und hier steht geschrieben, dass Gott es gemacht hat. Daran sollten die Israel denken. Gott führte sie und Gott ist treu in diesem und er hat sogar diese Könige bestraft. Wir wissen, dass als Abraham nach Ägypten zieht und da wird Sarah genommen, ja, und da wird der Pharao, ich habe mir die Stelle gelesen, aber ich merke, wir schaffen das nicht alles durchzugehen. 1. Mose 12, 17 wird der Pharao erstmal bestraft und dann gibt es der König von Abimelech von Gera wird auch, er lässt seine Auserwählten nicht zu Schaden werden. Sie werden beschützt und sie erfahren Gottes Schutz. Und das ist der Mensch imstande zu vergessen. Die Israeliten waren schon lange weg und sie vergessen die Wunder, die Gott an ihren Glaubensvätern getan hat. Und die Völker dürften nichts Böses an sie tun. So, jetzt gehen wir zum Vers 16 bis 23. Verse 16, 23 beschreiben den Weg Josef und Jakob, wie im fremden Land leben. Ja, jetzt beschreibt hier der Psalmist, wie es einer Hungersnot gekommen ist im Lande. Und wir lesen Verse 16 bis 23. Er ließ eine Hungersnot über das Land kommen und schließlich reichte das Brot nicht mehr aus. Doch hatte er einen Mann vor ihnen nach Ägypten gesandt, Josef, der als Sklave dorthin verkauft worden war. Man zwängte seine Füße in schmerzhafte Fesseln und seinen Hals in eiserne Kette, bis dann die Zeit kam und Josef Voraussagen sich erfüllten, bis die Worte des Herrn sich als wahr erwiesen. Der König von Ägypten gab den Befehl, Josef freizulassen. Der Herrscher über Völker entledigte ihre seine Fesseln. Er setzte ihn zum Gebiet über sein Königshaus ein, zum Herrn und verwalte über seinen ganzen Besitz. Selbst die königlichen Minister müssten Josef Einweisungen folgen. Die Ältesten lehrte er nach seiner Weisheit. So kam Israel schließlich nach Ägypten. Jakobs Volk durfte als Gast im Lande der Nachkommen Hams leben. Sehen Sie, mit welchen großen Schritten, wie jetzt die Geschichte vorangeht. Und das Volk Israel lebt in dem verheißenen Lande und da lässt Gott eine Hungersnot entstehen. Gott aber sorgt dafür, dass vor dieser Hungersnot er Josef dahin schickt. Ja, wir kennen ja alle die Josef-Geschichte, die ganz interessant, wie Josef erstmal dahin kommen musste und leiden musste, im Gefängnis ist, und das beschreibt der Psalmist hier. Und scheint, alle die Geschehnisse haben die Israeliten vergessen. Das ist für die nicht mehr relevant, nicht mehr wichtig. Aber um Gott zu loben, sollte man die Geschichte kennen. Sollte man sie in sich bewegen und dafür Gott loben und danken. So sehen wir die Wege Gottes mit seinem Volk, mit seinen Auserwählten. Bis ins kleinste Detail führt Gott sie. Manchmal denken wir hier, wo war das geschrieben, dass der Herr über, ich lese jetzt in Luther, er ist der Herr über unser Gott, er richtet in aller Welt. Ja? Das war nur so eine Aussage in Vers 7. Und so ist es eine ganze Geschichte Israel, er ist der Richter, er richtet, er ist der Herr über allem. Ja? Obwohl die Menschen da Josef versklaven, in Gefängnis bringen, Gott weiß das. Gott führt das so hinaus, wie er es will, wie er in seiner Souveränität führt er seinen Plan aus und leitet sie. Dann haben wir weiter, das ist die Geschichte Josefs, ja, ins Detail können wir jetzt nicht eingehen. Weiter beschreibt er die Geschichte, wie die Israeliten in Ägypten sich vermehren und groß werden, stark werden. Und die Ägypter merken, dass sie so stark werden, werden gram zu ihnen, sagt das Wort. Die behandeln sie schlecht. Und ich werde diese Verse nur ausnahmsweise lesen. Es fängt man mit 24 an bis 42. Das sind 18 Verse, wie die Israeliten in Ägypten leben, wie sie wachsen und wie der Herr über sie wacht, wie der Herr dann Mose erweckt, als der Pharao sie versklavt hat und sie misshandelt hatten, sie unterdrückten. Und dabei steht geschrieben hier, dass sie hatten Angst vor ihnen, weil sie ihnen zu mächtig wurden. Der Herr hat sie so gesegnet, dass Ägypter sie vor ihnen Angst hatten und deswegen auch noch mehr bedrückten, damit die nicht zu stark werden. Die Geschichte kennen wir auch mit den Kindern. Und dann weiter beschreibt hier schon die Plagen, die dann er weckte, Mose und Aaron als Propheten. Er sandte dann seine Knechte, als die Ägypter versklavt wurden und misshandelt wurden. Dann sendete er Mose und dann kommen die Zeichen und die Wunder, die Plagen und Finsternis und all dieses wird hier beschrieben. Und dann wird das Erstgebot geschlagen und ja auch ihre Weinstöcke, alles geht, wie es dann ihre Weinstöcke und die Äcker, alles was die Ägypter hatten, geht kaputt und dann schlägt er sogar ihr Erstgebot und dann lassen sie die ziehen und dann lese ich ab Vers 37, er führt sie heraus, jetzt in Luther-Übersetzung 84, er führt sie heraus mit Silber und Gold, es war kein Gebrechlicher unter ihnen, ihren Stämmen. Ägypter wurde froh, dass sie auszogen, denn Furcht vor ihnen war auf sie gefallen. Er breitete eine Wolke aus, sie zu decken und ein Feuer des Nachts zu leuchten. Sie baten, da ließ er Wachteln kommen und er sättigte sie mit Himmelsbrot. Und er öffnete den Felsen, da floss Wasser heraus, das Becher liefen in der dürren Wüste. Ja, so beschreibt er, wir kennen ja die Geschichte Israels, wie er sie gesegnet hat und wie er sie in der Wüste, jetzt sind die schon in der Wüste, wie er sie rausgeführt hat. Die Ägypter war froh, dass sie jetzt gehen. Und interessant, dass sie dann praktisch voll beladen rausgingen mit einer großen Menge. Und Gott versorgt sie in der Wüste mit allem, was sie zum Leben brauchten. Denn, und warum machte Gott das? Hier steht geschrieben in Vers 42, das wollte ich betonen, denn er gedachte an sein heiliges Wort und an Abraham, seinen Knecht. Ja? Gott hat sein Volk nicht vergessen. Und Gott weiß, dass er Abraham dieses Land versprochen hat und an das Wort, das er mit Abraham gesprochen hat. Sehen wir hier die Größe Gottes in der Geschichte Abrahams und Israel? Jetzt ist Abraham schon lange so, ja, nicht mehr da. Die Israeliten sind schon, das Volk ist schon groß geworden, sind schon Ägypten und aus Ägypten in der Wüste. Und dann sagt Gott, sagt der Psalmdichter, denn er dachte an sein heiliges Wort. Und an Abraham, seinen Knecht. Und mir ist es wichtig, dass wir sein Wort nicht unterschätzen. Denn Gottes Wort ist wahr und Gottes Wort geht in Erfüllung. Und alles wird vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber mein Wort wird nicht vergehen. Und so ist es hier. Und dann kommt noch der letzte Abschnitt. Gott führte sie in das verheißene Land. Weil Gott das Abraham versprochen hat, sind die Israeliten jetzt an dem Punkt, wo er sie in das Land hineinführt. So führte er sein Volk in Freuden heraus und seine Auserwählten mit Jubel und gab ihnen die Länder der Heiden, dass sie die Güter der Völker gewannen, damit sie seine Gebote hielten und seine Gesetze bewahrten. Halleluja. Lobt, preist dem Herrn, sagt die andere Übersetzung hier. Anstatt Halleluja. Halleluja, Rettung, preist dem Herrn. Ja, jetzt sind wir so weit, dass die Israeliten in das Land Kanaan gekommen sind. Und das musste man den Israeliten, diesen Psalm, musste man schreiben oder dass sie es lesen, dass ihnen wieder bewusst ist, dass Gott mit ihnen ist. Und die Wege, die Gott mit ihnen gegangen ist, dass sie es neu schätzen und dann dem Herrn danken und loben. Und dieser Psalm ist eine Huldigung an Gottes Macht und Güte gegenüber seine Güte gegenüber seinem Volk. Es ist ein Gottes Macht und Güte und Barmherzigkeit an seinem Volk. Jetzt dachte ich noch ganz kurz, wenn diese Aufforderung an uns jetzt geschrieben würden, welche Wunder oder welche, wie würdest du reagieren? Wenn wir, das ist jetzt direkt an Israel geschrieben. Jetzt übertragen wir diese Aufforderung, die ersten 6 Verse, auf uns. Ja? Dank dem Herrn und ruf seinen heiligen Namen. Es ist verständlich, dass wir den Herrn danken wollen. Haben wir einen Grund zu danken? Ich dachte, wir könnten jetzt jeder einen kurzen Satz sagen, wofür wir dankbar sind. Heute in unserer Zeit. Haben wir mit dem Herrn erlebt oder haben wir Wunder erlebt? Und sind Sie bereit, verkündigen wir sein Tun unter den Völkern? Erzählen wir davon, was wir erlebt, mit Gott erlebt haben? Ist das Praxis bei uns oder ist das nur reine Theorie? Ist das ein bisschen schwierig, ne? Wenn wir jetzt. Wofür sind wir jetzt dankbar? Nach wie viel 1000 Jahren sind das, wo der Psalm geschrieben ist? Wir. Sind wir stolz oder rühmt seinen heiligen Namen? Rühmen wir seinen. Freuen wir uns, während wir den Herrn begegnen. Wenn der Herr uns segnet, ist die Freude da. Gedenkt seine Wunder. Denken wir an seine Wunder, die er an uns getan hat. Dass er uns aus der Welt herausgerissen hat. Denken wir daran noch. Ich zum Beispiel könnte jetzt sagen, ich bin so dankbar, dass der Herr gesagt hat, ich bin bei euch alle Zeit bis an der Weltende. Ja? Dafür will ich ihm danken, dass er mir diese Verheißung gegeben hat. Und sind zig verhassen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Ich wollte das jetzt nur ein bisschen praktisch machen für unsere Zeit. Wenn jemand denkt, wofür er dankbar ist, könnte er jetzt hineinrufen, sonst fasse ich noch kurz zusammen. Was liegt uns am Herzen? Genau. In der Gnadezeit, und dann, wenn der Gnadezeit leben und er mit uns noch Geduld hat. Gott ist treu, aber wir sind oft untreu und trotzdem ist seine Treue, seine Gnade jeden Tag neu. Das ist ein Stichpunkt. Letztens hatten wir Sonntag da. Sind die Früchte noch da. Die Ernte, die Gott versprochen hat. Gott hat gesagt, es wird nicht aufhören, Saat und Ernte. Deswegen können wir danken und jubeln und ihn loben und preisen. Ich glaube, das ist der Kürbis, da wo irgendwas ausgraviert ist. Ja? Stimmt das? Nicht? Ich guck mal. Haben unsere Geschwister gemacht, fand ich sehr gut. Mit Gott wollen wir Taten tun, Psalm 60. Und mit unserer Kirche und alles, ist wunderbar, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ich hatte auch so eine Kürbis, die überreif war, aber so eine Idee hatten wir nicht. Das ist Preis dem Herrn, der das gemacht hat. Ich denke, wir in christlicher Familie aufgewachsen sind doppelt verpflichtet, Gott zu danken, ihn zu loben, ihn zu preisen. Ich bin auch sehr dankbar, dass mir es in die Wiege praktisch gelegt wurde von meinen Großeltern, von meinen Eltern, und deswegen ist Gott nicht geringer. Wenn wir hier diese großen Taten von Israel gelesen haben, schreibt Gott mit uns dieselbe Geschichte, nicht dieselbe, aber die eigene Geschichte. Gott ist noch immer Gott und Gott wird sich nicht ändern. Und was mir noch interessant ist, oft sagt man, ja, das Alte Testament und die Propheten und Psalmen ist alles Gesetz, ist so hart. Gott ist im Alten Testament nicht liebevoll. Wenn ich diesen Psalm lese, so muss ich staunen und sagen, Gott ist immer derselbe. Gott meint es gut mit den Menschen damals und Gott meint es mit uns gut. Und so will ich den Psalm jetzt zusammenfassen. Und es ist ein Lob an Gott für seine Heilstaten, für seine Wunder, für seine Treue. Und es geschieht an Abraham, es geschieht an das Volk Israel und führt durch die ganze Geschichte, ist Gott mit ihnen. Und wir lesen, sogar in der Wüste wurden die von einer Wolke bedeckt, ja, am Tag und nachts leuchtet die. Dieses Bild ist so interessant. Wie war das, dass Gott so eine Wolke geschafft hat, die sie behütet hat, und in die Wolke war der Herr und nachts war er in der Feuersäule, die den Weg beleuchtete, die sie beschützt hat. Und ich bin dankbar für diesen Psalm, der uns auffordert, Gott zu loben und zu preisen. Und ich denke, das wollen wir auch tun und ihm sei dafür die Ehre. Der Herr segne uns auch im Nachdenken. Amen.